SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
In diesen Spezialausgaben unseres Thema heute Podcasts haben wir die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl eingeladen. Sie beantworten die Fragen, die Sie uns geschickt haben. Heute im Studio der Spitzenkandidat der FDP, Volker Wissing. Durch das Gespräch führt SWR 1 Moderatorin Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Herr Wissing.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Wissing, Sie haben sich heute schon geäußert und gesagt, Klimaschutz durch Innovation erfinden statt verbieten. Ganz ehrlich, bis die Technik soweit ist, brennt die Erde. Wie viel Zeit haben die Erfinder?
Wir müssen Gas geben und durch Innovation geht's eben schneller. Das haben wir während der Corona-Pandemie erlebt. Erstmal mussten wir mit Verboten leben. Das war nicht so schön, aber dann die Innovation von BioNTech. Das Erfinden hat uns Freiheit gebracht.
Das heißt, die Forschung sollte Gas geben, so ähnlich wie bei der Entwicklung des Impfstoffs. Wenn es um die FDP geht, dann gibt's auch immer Koalitionsfragen. Herr Wissing, das ist so, auch bei den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Björn Perret aus Elmstein schreibt, sehen Sie irgendwo Schnittmengen mit Rot-Grün, beziehungsweise was müsste Ihnen die SPD anbieten, um nach der Wahl in eine Ampelkoalition einzutreten?
Die FDP ist eine eigenständige Partei mit einem eigenen Programm. Wir wollen für unsere Inhalte gewählt werden. Man kann in Deutschland keine Koalition wählen, sondern nur Parteien. Was die Partner oder mögliche Partner uns anbieten müssen, ist eine marktwirtschaftliche, freiheitliche Politik.
Das heißt, es wird eher schwierig mit Rot-Grün und leichter mit Schwarz-Grün oder
wo? Ja, die Sozialdemokraten und die Grünen wollen Steuern erhöhen, die Grünen sogar die Schulden erhöhen. Das ist mit der FDP nicht zu machen. Insofern ist ganz klar, eine rote Linie für die Zusammenarbeit wäre nach der Bundestagswahl Steuererhöhungen und mehr Staatsverschuldung, also Aufweichen der Schuldenbremse, das machen wir nicht mit. Aber wir können nicht vor der Wahl Koalitionen wählen, sondern erst danach müssen sich die Parteien miteinander zusammensetzen und schauen, wie kann man an Regierungsprogramme arbeiten.
Hier haben wir noch eine weitere Frage.
Mein Name ist Ludger Pierczak. Ich hätte eine Frage an den Herrn Wissing. Warum ist die FDP der Meinung, dass sie unbedingt mitregieren muss? Die vertritt 5-10% der Wähler, die Reichen, also eine Minderheit. Und je nachdem, welche Partei regiert, ist die FDP dabei. Ob rot, ob schwarz, egal. Wie das Fähnchen im Winde.
Herr Wissing.
Zunächst einmal sind alle politischen Parteien der Meinung, dass es besser ist, wenn sie mitregieren, weil wir sind ja von unserem Inhalten und von unserem Programm überzeugt. Sonst würden wir das ja nicht so vorschlagen. Zum anderen haben wir in Deutschland inzwischen nur noch mittelgroße Parteien. Keine Partei hat alleine auch nur ansatzweise eine absolute Mehrheit. Insofern schließt sich das ja nicht aus, dass man keine absolute Mehrheit hat und trotzdem regiert. Das macht man üblicherweise in Koalitionen und auch das haben wir vor.
Wenn ich den Hörer richtig verstanden habe, geht es ihm darum, dass sie einen kleinen Teil nur der Bevölkerung abbilden. Ich sage jetzt mal, ich habe ihn so verstanden, Klientelpartei. Und warum muss dieser kleine Teil der Bevölkerung durch eine Partei in der Regierung abgebildet werden?
Na, Wählerinnen und Wähler sind ja keine Klientel, sondern sie sind Bürgerinnen und Bürger, die frei wählen und die sich für die Inhalte einer Partei entscheiden. Unsere Wählerinnen und Wähler wollen das Programm der FDP. Die Wählerinnen und Wähler anderer Parteien, das Programm der Partei, die sie wählen. Auf diese Wählerinnen und Wähler darf man nicht herabblicken. Die haben das Recht, die Politik mitzugestalten. Und natürlich bringt sich die FDP mit ihrem Stimmengewicht in eine Koalition ein. Je mehr Stimmen wir haben, umso mehr wird von unserem Inhalt auch im Regierungshandeln zu sehen sein. Wenn wir weniger Stimmen haben, dann eben entsprechend weniger. Das ist Demokratie. Das ist weder unangemessen noch unüblich. Das stärkt ja unsere Gesellschaft. Demokratie ist ein Inklusionsprojekt. Alle sollen mitgenommen werden und eine Koalitionsregierung bildet eben verschiedene Wählergruppen innerhalb einer Regierung ab, schafft einen Ausgleich und macht jedem und jeder ein Angebot.
Aber interessant ist ja, Sie haben eben gesagt, die FDP ist eine eigenständige Partei. Dazu passt die Nachricht von Harald Dupont aus Ettringen. Ihre Partei leidet unter dem Image der Wackelpartei, schreibt er, mal mit der SPD, mal mit der CDU, in Rheinland-Pfalz sogar mit den Grünen. Also welche Dreierkoalition kriege ich, wenn ich FDP wähle? Bitte eine klare Aussage und kein Wackeln. Der Mann will vielleicht das Kreuz bei Ihnen machen und will wissen, was hinterher rauskommt.
Wir wackeln überhaupt nicht, sondern wir haben ein ganz klares inhaltliches Profil. Wir sind sogar so standfest, dass wir uns im Zweifel auch mal einer Regierung nicht anschließen, siehe 2017. Und dass Parteien in unterschiedlicher Koalition zusammen regieren, das ist ja bei allen Parteien so. Die CDU regiert in Baden-Württemberg mit den Grünen, in Nordrhein-Westfalen mit der FDP Und im Bund gerade mit der SPD bezeichnen sie das auch als Wackeln. Also ich glaube, das ist doch normal, dass Parteien der demokratischen Mitte miteinander gesprächsfähig sind und wenn es ihnen gelingt, ein gemeinsames Programm zu entwickeln, eben auch zusammen regieren. Bei uns kann man sich aber darauf verlassen. Die FDP wird keine Steuern erhöhen. Sie wird die Staatsverschuldung nicht erhöhen.
Auch über die Steuern reden wir bestimmt gleich noch. Da kommen bestimmt noch viele Fragen. Herr Wissing, wir hatten es am Anfang schon, da ging es um Klimawandel. Udo Kerwart aus Udenheim schreibt dazu, Herr Wissing, mit Ihrem Beispiel der Corona-Krise, das hatten Sie verglichen, haben Sie doch Ihre eigene Argumentation bezüglich Innovation statt Verbote widerlegt. Dort haben wir erst reguliert bzw. regulieren müssen, bis die Innovation, also der Impfstoff, da war. Und genauso müssen wir doch mit dem Klima umgehen. Und ich glaube, keiner Ihrer Wettbewerber möchte Innovationen aufhalten und durch Regulierung ersetzen. Also er schreibt, das tun, was getan werden muss, bis was Besseres da ist.
Doch, unsere Mitbewerber wollen Innovation aufhalten. Beispielsweise die innovative Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren, die man ja mit synthetischen Kraftstoffen oder mit Wasserstoff klimaneutral betreiben könnte. Und übrigens sind das die gleichen Wettbewerber, die auch die rote Gentechnik mal verbieten wollten in Deutschland. Die Grünen wollten die rote Gentechnik generell aus dem Land verbannen und konnten sich damit zum Glück nicht überall in Deutschland durchsetzen. Deswegen konnten wir in Rheinland-Pfalz beispielsweise den BioNTech-Impfstoff entwickeln. Also es gibt durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit Innovationen umgeht. Und wir sagen ganz klar, Innovationen entstehen auf der Grundlage von Freiräumen und nicht auf der Grundlage von Verboten. Hätten die Grünen sich bei der roten Gentechnik durchgesetzt, hätten wir in Deutschland keinen Impfstoff entwickeln können.
Dazu passt gerade das, was auch Paul Müller aus Trippstadt schreibt. Ihr Parteivorsitzender Lindner fabuliert immer über Innovationen. Mit welchen konkreten Innovationen will er denn das Klimaziel 1,5 Grad erreichen? Will er am Verbrennungsmotor festhalten? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie kein Problem mit dem Verbrennungsmotor.
Der Verbrennungsmotor ist ja nur so lange ein Problem, solange er CO2-Emissionen verursacht. Wenn er keine CO2-Emissionen mehr verursacht, weil indem man ihn mit synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels oder grünem Wasserstoff betreibt, ist er ja vollkommen okay. Wir brauchen übrigens auch Verbrennungsmotoren, um beispielsweise große Maschinen zu betreiben, Mähdrescher mit dem Elektromotor. Das sehe ich offen gestanden nicht. Auch nicht große Straßenwalzen. Insofern.
Da spricht der ehemalige rheinland-pfälzische Minister.
Allerdings, ich weiß als Verkehrs- und Wirtschaftsminister des Landes Rheinland-Pfalz ganz gut Bescheid über Nutzfahrzeugindustrie. Und deswegen brauchen wir ganz klare Regulierung, dass CO2-Emissionsfreiheit herrschen muss, aber wir dürfen nicht von politischer Seite Technologien verbannen oder Präferenzen für einzelne Technologien festlegen. Ansonsten riskieren wir, dass die entscheidende technologische Lösung erst gar nicht entwickelt werden kann. Innovation braucht Freiheit, nicht Verbote.
Hier kommt eine weitere Frage.
Mein Name ist Conny Jung, ich komme aus Beselich und hier meine Frage an Sie, Herr Wissing. Ich hätte gerne mal gewusst, wann werden innerdeutsche Flüge endlich verboten oder was unternommen, damit die verboten werden, die öffentlichen Verkehrsmittel halt stärker propagandiert. Und meine zweite Frage, Frachter- und Kreuzfahrtschiffe verpesten erheblich die Luft mit Feinstaub. Wann werden endlich verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Emissionen festgelegt?
Herr Wissing.
Das ist ein ganzer Strauß von Fragen. Zunächst einmal
eigentlich einfach Flüge und Schiffe.
Da ist es nicht ganz so einfach, weil innerdeutsche Flüge haben ja einen zwei Zwecke. Es gibt welche, die wollen innerhalb von Deutschland von A nach B fliegen. Es gibt aber auch welche, die wollen von A nach B fliegen, um dann weiter zu fliegen nach Amerika, nach Mexiko, nach Übersee.
Ich sage jetzt, das ist die Minderheit. Es gibt wahnsinnig viele innerdeutsche Flüge. Frankreich schafft sie ab.
Ja, das, so einfach ist das nicht. Aber so können Sie das nicht sagen. Das Problem ist, Sie brauchen diese Zubringerflüge, um die großen Drehkreuze, Frankfurt beispielsweise, mit einer hohen Taktung mit den Weltmärkten zu verbinden. Davon lebt dieser Wirtschaftsstandort, davon hängen enorm viele Arbeitsplätze ab. Dass man dann bei diesen Zubringerflügen auch noch innerdeutsche Passagiere mitnimmt, das ist ein Add-on-Geschäft, das ist aber nicht das zentrale Geschäft. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was wir brauchen ist, wir brauchen klimaneutrales Fliegen, aber kein Flugverbot. Wir brauchen auch in Zukunft internationale Flüge und zwar auch in großer Menge. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Flüge künftig mit CO2-neutralem synthetischem Kerosin betrieben werden. Wir können nicht jungen Menschen sagen, ihr braucht euch die Welt nicht mehr anzuschauen. Wir Älteren haben sie gesehen, ihr könnt uns fragen. Das ist kein Angebot, was Menschen begeistert. Wir müssen ihnen ein Angebot machen, wie man CO2-neutral fliegen kann.
Also CO2-neutral fliegen wird vermutlich nicht klappen in den nächsten Jahrzehnten, wenn ich da die Forschung richtig verstanden habe. Sagen Sie noch was zu den Schiffen, bitte.
Doch, die Technologie haben wir heute schon. Wir können heute schon CO2-neutrales Kerosin herstellen. Doch, auch das rechnet sich auch. Wir müssen nur anfangen, diese Anlagen zu bauen. Und auch das ist wirklich gut finanzierbar. Das einzige Problem ist, dass wir das im internationalen Kontext machen müssen, weil es immer schwer ist im internationalen Wettbewerb, wenn ein Land alleine vorprescht. Aber trotzdem muss das der Weg sein. Ich glaube nicht daran, dass man Menschen auf Dauer mit Askese und Verzicht glücklich machen kann, sondern nur mit einem Angebot der Mobilität, der Freiheit und das Ganze kombiniert mit Klimaneutralität.
Schaffen Sie noch kurz was zu den Kreuzfahrtschiffen zu sagen?
Ja, also ich kenne mich recht gut mit der Binnenschifffahrt aus und wir leben in Rheinland-Pfalz auch davon, dass wir Binnenschifffahrt auf dem Rhein haben beispielsweise. Und es ist ganz wichtig, dass wir in die weitere technologische Entwicklung von Schifffahrtsmotoren investieren, weil die Binnenschifffahrt sehr klimafreundlich ist. Und was die Kreuzfahrtschiffe angeht, auch dort müssen wir ganz klar, da hat die Hörerin vollkommen recht, hinkommen zu Umweltverträglichkeit und auch dort zu Klimaneutralität. Wir können nicht unsere Freizeit mit Umweltverschmutzung oder Klimaschädigung kombinieren. Das ist keine Zukunftslösung.
Herr Wissing, wir haben hier eine weitere Frage an Sie.
Guten Tag, hier ist Jens Persson. Ich komme aus Hochspeyer, bin 35 Jahre alt und meine Frage lautet, sind Sie bereit, sich gegen Lobbyismus zu stellen und das eventuell auch unter hohe Strafen zu stellen? Zum Beispiel auch Jobs zu verbieten nach der Amtszeit, wie zum Beispiel der Job von Gerhard Schröder bei Gazprom, um einfach auch Korruption zu verringern.
Herr Wissing.
Also zunächst einmal, wir brauchen natürlich die Möglichkeit, dass Menschen, auch Gruppen von Menschen, ihre Interessen und Bedürfnisse der Politik mitteilen. Ansonsten weiß die Politik ja nicht wirklich, was die Bevölkerung will. Also das Handwerk muss zum Beispiel die spezifischen Interessen des Handwerks kommunizieren. Das nennt man auch Lobbyismus.
Und die Autoindustrie muss auch informieren,
was sie brauchen. Sowas ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, und da gebe ich Herrn Persson recht, ist, wenn Politiker einzelnen Gruppen einen Gefallen tun und davon persönlich profitieren, weil sie sich Geld bezahlen lassen, einen Job versprechen lassen oder sonst was. Das ist nicht in Ordnung und das muss unterbunden werden. Da gebe ich dem Hörer recht und teile auch, dass man da was gegen tun muss und das muss auch Konsequenzen haben. Was jetzt die Tätigkeit von Politikern nach dem politischen Amt angeht, muss man natürlich Fristen haben. Und es darf kein Zusammenhang zwischen den politischen Entscheidungen bestehen und dem Amt, was man hinterher übernimmt. Was aber auch nicht geht, ist, dass man einerseits sagt, Politiker werden nur auf Zeit gewählt und hinterher dürfen sie keine Funktion mehr ausüben. Sie sollen ja nicht dauerhaft vom Staat bezahlt werden, sondern müssen dann irgendwie auch wieder einen Beruf ausüben.
Aber so eine Karenzzeit gibt es ja.
Karenzzeiten gibt es und wir brauchen auch mehr Transparenz. Und weil Herr Persson gezielt auf das Thema Gerhard Schröder und Gazprom das Thema angesprochen hat, da teile ich seine Frustration. Ich finde, sowas gehört sich nicht, das ist nicht in Ordnung. Und natürlich besteht hier der Verdacht, dass man persönlich von dem früheren Amt profitiert. Denn warum hätte Gazprom Herrn Schröder in dieses Amt heben sollen? Das ist nicht gut, das schadet dem Ansehen des Amtes auch.
Stichwort Lobbyismus und Transparenz, da sind wir ganz schnell bei den Nebeneinkünften. Da liegen CDU-CSU-Abgeordnete und auch FDP-Bundesabgeordnete ganz oben. Haben Sie so wenig zu tun im Bundestag? Ich meine, Sie waren auch mal im Bundestag. Haben Sie sich da gelangweilt, dass Sie nebenher noch arbeiten konnten?
Nein, ich habe mich nie gelangweilt und ich habe auch nebenher nie gearbeitet, sondern habe mich ganz auf meine politischen Ämter konzentriert. Aber es ist natürlich so, dass bei uns viele Selbstständige auch in die Politik gehen und dann weiterhin ein Unternehmen haben und aus dem Unternehmen Einkünfte erzielen, weil sie Gesellschafter sind. Das sind dann Nebeneinkünfte, die aber nicht bedingen, dass sie dort mitarbeiten. Sowas gibt es und das führt auch dazu, dass Politiker unabhängig sind. Ich bin selbst zum Beispiel auch Unternehmer. Ich habe eine eigene Rechtsanwaltskanzlei und das schafft mir Unabhängigkeit von der Politik. Und ich arbeite dort aber nicht, habe zum Beispiel neben meinem Ministeramt dort nicht gearbeitet, das wäre auch gar nicht erlaubt. Aber trotzdem braucht man auch eine gewisse Unabhängigkeit von Politikern. Wir müssen schon genauer differenzieren. Also nicht jede Nebeneinnahme eines Politikers ist kritikwürdig.
Lothar Franz aus Moorbach beschreibt ein Wahlplakat der FDP, auf dem steht, damit sich Leistung wieder lohnt. Und er fragt sich, soll das auch für die chronisch unterbezahlten, ja fast sklavenhaft Beschäftigten, zum Beispiel in der Pflege, in der Krankenversorgung, bei Paketdiensten und Versandhändlern gelten? Wie hoch ist für Sie, Herr Wissing, ein gerechter Mindestlohn?
Ausdrücklich ja, für diese Menschen muss das gelten. Und mich treibt persönlich sehr um, dass es viele Menschen gibt, die ein Leben lang in der Pflege arbeiten und später eine Rente haben, die es ihnen nicht ermöglicht, für sich sich selbst eine Pflege zu finanzieren. Das ist etwas, was wir in der Gesellschaft ernst nehmen müssen und auch angehen müssen. Zum Thema Mindestlohn konkret, wie hoch soll er sein? Er muss genauso hoch wie möglich sein, ohne dass dabei Arbeitsplätze gefährdet werden. Niemand hat etwas davon, wenn der Mindestlohn hoch ist, aber der Arbeitsplatz futsch. Also wir brauchen einen Mindestlohn, der so hoch wie möglich ist, ohne dass er Arbeitsplätze gefährdet. Das muss in einer Fachkommission festgelegt werden und nicht in einem politischen Überbietungswettbewerb.
Das heißt, auf 12 Euro würden Sie sich jetzt hier an dieser Stelle nicht festlegen lassen wollen?
Politiker können nicht ins Blaue hinein einen Mindestlohn greifen. Ich freue mich darüber, wenn die Leute gut verdienen. Und je mehr, desto besser. Das schafft Wohlstand, schafft soziale Sicherheit und ist auch fair. Aber klar ist auch, dass man bei einer Mindestlohnfestsetzung die Grenze erreichen, nicht überschreiten darf, bei der Arbeitsplätze verloren gehen. Und damit das nicht passiert, haben wir in Deutschland entschieden, dass das in einer Fachkommission festgelegt wird und nicht in politisch-populistischem Überbietungswettbewerb. Wenn jeder einen Euro höher sagt, damit er gewählt wird und am Ende die Arbeitsplätze futsch sind, haben wir einen sozialen Schaden angerichtet. Daran beteilige ich mich nicht.
Berthold Dauenhauer aus Erfweiler schreibt an Volker Wissing: Herr Wissing, Halbwahrheiten sind auch Unwahrheiten. Sie sagen, dass SPD, Grüne und Linke die Steuern erhöhen wollen. Was Sie verschweigen ist, dass es sich um eine Steuererhöhung für Großverdiener, wie zum Beispiel Sie, schreibt der Hörer, handelt. Finden Sie Ihre Aussage richtig und fair, so tragen Sie nicht zur Glaubwürdigkeit der Politiker bei. Sie dürfen, Herr Wissing.
Was man wissen muss, ist, dass der Spitzensteuersatz auch der Unternehmenssteuersatz des Mittelstandes ist. Der Mittelstand in Deutschland zahlt schon deutlich mehr Steuern als beispielsweise die Großindustrie. Ich finde es unfair, dem unternehmerischen Mittelstand jetzt auch noch die Steuern zu erhöhen. SPD und Grüne schlagen 3% vor, zusätzliche Steuerbelastung für mittelständische Unternehmen. Das sind nicht die Großen, sondern das sind diejenigen, die die Arbeitsplätze schaffen und die extrem schwer zu tragen hatten während der Corona-Pandemie. Ich halte das für falsch. Und ich halte es auch nicht für fair.
Stefan Wenz schreibt, da geht es auch um die Steuer. Was versprechen Sie sich von der Senkung des Spitzensteuersatzes? Diejenigen, die viel verdienen, haben doch schon alles. Der Konsum von neuen Gütern findet bei mittleren und unteren Einkommen statt.
Also erst einmal schlage ich keine Senkung des Spitzensteuersatzes vor, sondern was wir vorschlagen, ist eine Abflachung des Mittelstandsbaus, das heißt eine Entlastung der mittleren Einkommen. Wir wollen auch die unteren Einkommen entlasten. Worauf es uns aber ankommt, ist, dass wir immer wieder daran erinnern, dass der Einkommensteuersatz nicht nur der Steuertarif für Privatleute ist, sondern es ist der Steuertarif für mittelständische Unternehmen. Das wird immer wieder ausgeklammert. Und mittelständische Unternehmen, die haben nicht schon alles, das stimmt einfach nicht, sondern die haben vor allen Dingen eins, einen enormen Investitionsbedarf in Digitalisierung, in Klimaneutralität. Und da brauchen sie Freiräume, auch finanzielle Freiräume. Das sind ja nicht Leute, die das Geld nehmen, in Urlaub fahren, sondern die stecken es in ihre Unternehmen, damit die Arbeitsplätze gesichert
werden. Aber ist das der Gedanke, der dahinter steckt, wenn Ihre Partei ja konsequent immer wieder mit Steuerentlastungen wirbt, gleichzeitig an der Schuldenbremse aber festhalten möchte, Schulden abbauen will? Da entsteht ein Riesenloch in der Haushaltskasse. Wie soll das funktionieren? Ist das Prinzip Hoffnung nach dem Motto, die Wirtschaft wird schon wachsen?
Also Sie haben völlig recht. Das ist genau der Gedanke. Wenn wir sagen, wir wollen steuerlich entlasten, wollen wir Investitionen ermöglichen, um Arbeitsplätze zu sichern, damit unser Sozialstaat stabil bleibt. Und was die Schuldenbremse angeht, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Ich mache jetzt schon seit über einem Jahrzehnt Finanzpolitik. Und ich habe bei jeder Bundestagswahl gehört, dass man steuerlich nicht entlasten kann, und gleichzeitig, weil gar kein Geld da sei. Diese Berechnungen waren im Nachhinein immer alle falsch. Und die werden auch in Zukunft wieder falsch sein. 2017 hat man gesagt, Entlastungen gehen nicht. Hinterher hatte man gigantische Steuermehreinnahmen, die man dann allerdings nicht für Entlastungen verwendet hat, sondern für zusätzliche Staatsausgaben. Mein Vorschlag ist, verständigen wir uns doch jetzt mal darauf, dass, wenn zusätzliche Steuereinnahmen durch mehr Wirtschaftswachstum kommen, dass wir sie dann diesmal nicht in zusätzliche Ausgaben stecken, sondern in Entlastung, damit mehr investiert wird. Das passt dann auch 1:1 mit der Schuldenbremse. Genau das haben wir vor.
Den Soli komplett streichen, der schadet den Besserverdienen doch gar nicht. Ist doch eigentlich gar nicht schlimm, könnte man noch lassen.
Nein, denn wir leben in einem Verfassungsstaat und rechtswidrige, verfassungswidrige Steuergesetze kann man nicht einfach lassen. Der Soli ist verfassungswidrig, der wird sowieso abgeschafft werden müssen. Das wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
Zum Schluss, wir sind bei Ihrem Musikwunsch. Volker Wissing war das. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sie haben sich einen französischen Song gewünscht und ich darf vielleicht verraten, Ihre Frau hat heute Geburtstag und ich vermute, es gibt Schöneres als einen Mann im Wahlkampf. Sie dürfen sie herzlich grüßen. Heute Abend verbringen Sie den Abend ja auch noch im Fernsehen mit der Spitzenrunde. Also, ça, je veux. Wie geht bei Ihnen der Satz weiter? Ich will
meiner Frau ganz herzlich sagen, dass ich sie liebe.
Volker Wissing in SWR1 Rheinland-Pfalz. Matthias Zahn aus der SWR1 Redaktion Landespolitik hat wieder zugehört. Matthias, es ging natürlich bei der FDP, dreht sich immer viel um Koalitionsfragen. Das ging auch den Hörerinnen und Hörern so. Hat Wissing denn gesagt, was ihm am liebsten wäre?
Nee, also da hatten auch wir hier kein Glück, war auch nicht zu erwarten, denn diese Frage nach den Koalitionen bekommt er wahrscheinlich 50 Mal am Tag gestellt und entsprechend routiniert vage ist dann auch immer die Antwort. Die FDP tritt nicht für eine Koalition an, sondern sie will so stark wie möglich werden, sagt Wissing. Und immerhin, es gibt zwei Dinge, die für die FDP nicht verhandelbar sind. In einer möglichen Koalition keine Steuererhöhung und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Also das waren immerhin klare Aussagen. Ganz interessant ist ja auch immer, wie er sich zur Ampel äußert und da vermeidet er eben doch sehr auffällig, sich irgendwie positiv da in Richtung Ampel festzulegen. Er kennt ja die Ampel mit SPD und Grünen hier bestens aus Rheinland-Pfalz und in Berlin gilt Wissing ja auch so ein bisschen als der Ampelmann, der nach der Bundestagswahl ein solches Bündnis mitschmieden könnte. Aber er ist da eben derzeit 10 Tage vor der Wahl sehr vorsichtig und tatsächlich muss man ja auch sagen, gerade wenn man auf das Thema Steuerpolitik schaut, dann wäre ein solches Dreierbündnis alles andere als ein Selbstläufer, zumal Wissing ja eben hier auch wieder rote Linien heute gezogen hat beim Thema Steuern.
Wenn er so vorsichtig bei den Koalitionsmöglichkeiten war, wie konkret war er sonst?
Naja, doch schon sehr konkret. Es war allerdings nicht immer das, was die Hörerinnen und Hörer gerne hören wollten, hatte ich den Eindruck. Das Verbot innerdeutscher Flüge zum Beispiel, da sagt Wissing, das will er nicht. Es gehe darum, das Fliegen klimaneutral zu machen, mit synthetischen Treibstoffen etwa. Und auch den Verbrennungsmotor könne man so klimaneutral machen. Also da hat er dann immer ganz geschickt diese Grundbotschaft der FDP mit rübergebracht. Keine Verbote, sondern Innovation.
Wie hat er denn insgesamt gewirkt?
Ja, sehr konzentriert, sehr ernsthaft. Das ist auch seine Art. So kennen wir ihn ja auch hier aus Rheinland-Pfalz. Und wie alle Spitzenpolitiker bringt er eben immer seine Botschaften rüber. Nur am Schluss wurde es dann doch nochmal ganz kurz emotional mit dem Liebesgruß an seine Frau, die heute Geburtstag hat. Naja, und da denke ich, sieht man eben sehr gut, was Wahlkampf für Spitzenpolitiker bedeutet. Das hat mit Privatleben überhaupt nichts zu tun.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.